Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir an diesem letzten April-Sabbat die Möglichkeit haben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Es wurde schon erwähnt, dass wir gestern Abend in diesem Raum Abendmahl gemeinsam feiern durften. Es war eine tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar auch für das Lied, was wir vor der Predigt gehört haben und mitgesummt und innerlich mitgesungen haben, ein Licht geht uns auf. Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema sprechen. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Licht am Ende des Tunnels. Und bevor ich in den Text einsteigen kann, der als Grundlage für die Predigt heute dient, möchte ich euch etwas erzählen. Ich bin in einer kleinen Stadt in Mittelbulgarien aufgewachsen und es war das Besondere an dieser Stadt, das ist immer noch die längste Stadt Bulgariens. Weil die Stadt ist gebaut in den Bergen, am Fluss entlang und auf beiden Seiten des Flusses sind die Berge. Das heißt, die Stadt kann sich nicht ausbreiten, sondern die Stadt versucht irgendwie den Weg des Flusses zu folgen. Die Stadt ist um die 20 Kilometer lang, von der einen Seite bis zu der anderen. Und in dieser Stadt, zu meiner Zeit damals, 80er Jahren, haben 70.000 Leute gewohnt. Da könnt ihr euch vorstellen, dass diese Spur links und rechts des Flusses, das bewohnbar war, sehr schmal gewesen ist. Das heißt, es gab einen Fluss, es gab viele Berge und es gab eine Eisenbahn. Und ich kann mich erinnern, wir hatten am Anfang, als ich wahrscheinlich 5, 6 Jahre alt war, wir hatten kein Auto, kein eigenes und sind oft mit dem Zug gefahren. Und für mich als Kind war es eine ganz tolle Erfahrung, mit dem Zug zu fahren. Zweimal im Jahr, zur Zeit des Kommunismus, fand in Südbulgarien in Plovdiv eine große Versammlung von allen Adventisten. Und das war für uns Kinder und auch für die Erwachsenen eine ganz tolle Erfahrung, mal in diese Stadt zu fahren und so viele Leute zu treffen. Ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt gab es in Bulgarien 3.500 Adventisten. Weniger als momentan in Bayern. Und ich kann mich erinnern, wie wir zum ersten Mal mit dem Zug gefahren sind. Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal für mich, aber das erste Mal, als ich es als Kind wahrgenommen habe. Und es war für mich eine große Sache, Zug fahren. Heute erlebe ich es mit meinem Sohn, aber für ihn ist es Flugzeugfliegen eine große Sache. So ändert sich die Welt ja, in 40 Jahren. Und meine Mutter, ich fand das super, die hat keine Pädagogik studiert, aber die war eine sehr gute Pädagogin. Sie konnte gut mit mir umgehen, sehr gut. Und die hat mich erstmal vorbereitet auf die Reise, hat mir erklärt, was ein Zug ist, ja, und dass wir da durch viele Tunnel fahren werden. Und ich habe zugehört, wahrscheinlich war ich 4 Jahre alt. Aber ich konnte nichts anfangen mit dem, was sie mir gesagt hat. Ich habe brav zugehört, zugenickt, mehr nicht. Bis wir da an den Bahnhof angekommen sind und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bewusst einen Zug wahrgenommen, eine Lokomotive. Es war vermutlich eine Diesellokomotive, war sehr laut, habe ein bisschen Angst bekommen. Und da sind wir in den Zug eingestiegen. Und das sind so diese Western-Waggons, könnt ihr euch mal die vorstellen. Das waren keine kleinen Abteile, sondern war ein Salon. Ja? Und man saß da drin und ich sitze neben meinem Vater. Meine Mutter sitzt uns gegenüber. Der Zug fährt los. Sonniger Tag, es war ein Herbsttag im September. Alles schön und gut. Und wir unterhalten uns und mein Vater erklärt mir das, was da passiert. Ich gucke raus aus dem Fenster, freue mich und auf einmal ist der erste Tunnel gekommen. Und es hat mich sehr unvorbereitet getroffen, muss ich ehrlich sagen, als Kind. Ich war ein sehr ängstliches Kind. Und da ist der Zug reingefahren und ausgerechnet in dem Moment, wo der Zug in den Tunnel fuhr, ist auch das Licht in dem ganzen Zug ausgegangen. Und es war stockdunkel. Und ich muss sagen, das war überhaupt nicht schön. Das war für mich ein Schock. Ja, und ich blieb dort wie eingewurzelt. Ja, und ich wusste nicht, wird es überhaupt irgendwann wieder hell werden. Wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch am Ende der Predigt. Ich möchte einen Text mit euch lesen. Eigentlich, das ist der einzige Text heute. Wir werden nicht hin und her durch die Bibel blättern. Ein Text und drei Gedanken. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle deinen Horden mit Öl und gehe hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König gesehen. Ein wahnsinnig tiefer Text. Sehr unscheinbar auf den ersten Blick. Sehr tief, aber an Bedeutung und Inhalt. Ein der negativen Momente in meinem Beruf ist, dass ich immer wieder mit Menschen zu tun habe, die im Laufe des Gesprächs, der Seelsorgegesprächs, irgendwann in Tränen ausbrechen. Und ich kann euch sagen, ich mag diese Arbeit, es ist eine Berufung, ja, aber auch eine Arbeit. Ich mag diese Arbeit seit fast 14 Jahren und jedes Mal, wenn jemand mir gegenüber sitzt und auf einmal in Tränen ausbricht, es trifft mich immer unvorbereitet. Immer. Jetzt möchte ich nicht sexistisch werden oder so, überhaupt nicht. Wenn ein Kind weint oder ein Jugendlicher oder wenn eine Frau weint, Es ist schlimm, aber irgendwie sage ich mir, okay, ich weiß nicht wieso, aber das kann ich eher verkraften. Aber wenn Männer weinen oder wenn alte Leute, vor allem alte Männer, auf einmal anfangen so zu weinen und ihnen kullern die Tränen runter im Gesicht, das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich möchte nicht die Tränen den einen gegenüber die Tränen der anderen aufwiegen. Ihr versteht mich? Ja? Ich möchte auch die Tränen der kleinen Kinder und der Frauen nicht kleinreden. Überhaupt nicht. Nur es ist für mich persönlich super unangenehm und sehr schwierig, wenn da alte Leute, vor allem alte Männer, auf einmal anfangen zu weinen. Und ich weiß auch nicht warum. Und als ich den Text immer wieder gelesen habe, Kapitel 16 im ersten Buch Samuel ist ein ganz wichtiges Buch. Es geht um die Berufung Davids. Ja. Dieses Kapitel beginnt mit den Tränen eines alten Mannes. Und ich muss sagen, Samuel ist nicht jemand, der unerfahren war. Er hat eine Menge in seinem Leben erlebt und gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, er war religiös sozialisiert an einem Ort, an einem heiligen Ort, wo die Söhne des Hohenpriesters mit unterschiedlichen Frauen Sex hatten. Und der hat das mitgekriegt. Er hat mitgekriegt, wie diese Söhne von diesem Hohepriester Eli, sein Name, ums Leben gekommen sind. Und er hat auch gesehen die Reaktion dieses Mannes, ja, wie er an der Stelle gestorben ist, als er die Nachricht von seinen gestorbenen Söhnen mitgekriegt hat. Später ist dieser Mann zusammen mit Saul in unterschiedlichen Situationen gewesen, auch vor Saul. In Kapitel 9 ist er der Seher genannt. Das ist ein anderes Wort für den Propheten. Das heißt, die Leute aus dem ganzen Land Ephraim und aus den nördlichen und südlichen Teilen Israels, das war damals noch ein loser Bund, sind zu ihm gegangen, um mit ihm zu reden. Und da müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die zu ihm hingegangen sind, die kamen oft nicht, weil sie eine fröhliche Erfahrung gemacht haben und wollten sie dem Seher mitteilen, sondern sie sind oft zu ihm gekommen, weil sie ein Problem hatten. Das heißt, Samuel war eine erfahrene Persönlichkeit. Ich glaube, das Wort, was wir in Deutsch oft benutzen, ist abgebrüht. Das ist so jemand, der wirklich Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Schwierige Erfahrungen, schwierige Situationen. Man könnte meinen, das ist eine Person, was von keiner Situation überrascht werden kann. Und jetzt, gegen Ende seines Lebens, sehen wir ihn, wie er weint. Und er weint nicht, weil er traurig ist, einfach so, weil er momentan nicht in einer guten Stimmung ist, sondern er weint, weil er den Traum seines Lebens zerplatzt sieht oder ruiniert sieht. Der erste König, für den er bewusst Platz gemacht hat, Saul, ist von Gott verworfen worden. Und dieser Mann geht nach Hause, nach Rama, und er weint. Und da kommt Gott, und da müsst ihr euch festhalten, ja, nochmal den Text lesen, und der Herr sprach zu Samuel, und sagt zu ihm, wie lange wirst du noch weinen? In meinen Worten übertragen. Das ist eine Frage, die du als Pastor einer weinenden Person niemals stellen darfst. Nicht nur als Pastor, ich meine, auch wenn jemand zu euch kommt und der hat ein Problem, du hörst zu und sagst, okay, super, danke, dass du mir das erzählt hast, aber hör auf zu weinen bitte. Wie lange wirst du noch weinen? 10 Minuten hast du hier geflennt, reiß dich zusammen. Es ist interessant, Gott sagt nicht zu Samuel, warum weinst du? Er stellt ihm die Frage, wie lange? Und diese Frage hat in diesem Kontext, in dieser Situation durchaus eine wichtige Bedeutung. Gott hat nicht die Tränen von Samuel als unwichtig angesehen. Er hat schon sein Leid ernst genommen. Nur er hat verstanden, und Gott versteht immer uns und unsere Herzensanliegen, er wusste, dass hinter diesen Tränen eine Haltung steckt, die problematisch ist. Samuel fühlte sich verantwortlich für die Fehler und für die falschen Entscheidungen anderer Leute. Und hier möchte ich jetzt keinen großen Fass aufmachen, allein über diesen ersten Punkt können wir eine ganze Predigt halten, aber das ist etwas, was mir auch immer wieder begegnet, wenn ich mit älteren Leuten oder mit Ehepaaren, die sich getrennt haben, spreche. Leute weinen manchmal oder sind betrübt, weil sie die falsche Entscheidung von anderen Leuten, die ihnen nahestehen, nicht nachvollziehen können und sie geben sich selbst die Schuld für das, was andere getan, entschieden, gemacht haben. Ich weiß nicht, der Text ist sehr knapp. Im Prinzip hat sich Samuel für Saul verbürgt. Er hat praktisch seine Hand, wie wir sagen, für ihn ins Feuer gelegt. Und Saul hat nicht nur das Vertrauen Samuels, sondern das Vertrauen Gottes und schließlich auch das Vertrauen der ganzen Nation enttäuscht. Und jetzt kommt dieser Mann, pflichtbewusst, verantwortungsbewusst, wir sagen, junge Leute, über diese Menschen, die älter sind als wir, er ist old school, das ist so die alte Schule. Ja, pflichtbewusst, verantwortungsbewusst. Er kommt und leidet über die ganze Situation. Und Gott sagt zu ihm, Samuel, dass du weinst, verstehe ich. Nur eines müssen wir hier klären. Nicht du, sondern ich habe Saul verworfen. Mit anderen Worten, Samuel, ich trage die Verantwortung für das, was momentan in deinem Leben und im Leben der ganzen Nation geschieht. Liebe Freunde, es gibt sicherlich in unserem Leben Tunnelerfahrungen. Manchmal sind diese Tunnelerfahrungen, dunkle Momente, selbstverschuldet. Und ich sage nicht, dass diese selbstverschuldeten Momente besser sind als die anderen, aber zumindest herrscht bei den selbstverschuldeten Situationen eine Klarheit. Da weiß man, wer schuld ist. Ich trage die Verantwortung oder die Konsequenzen dessen, was ich getan habe. Ganz klar. Es tut weh, aber zumindest herrscht Klarheit. Es gibt Situationen aber im Leben, wo ich Teil eines Systems bin, eines Familiensystems zum Beispiel, oder ein Gemeindesystems, oder ich bin im beruflichen Leben Teil eines Kollektivs. Und da passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind, und ich fühle mich verantwortlich dafür, weil ich schließlich mit involviert bin. Am schlimmsten ist es in der Familie. Im Prinzip, viele Familiendramen haben etwas mit dieser Problematik zu tun. Dass einer die Last und die Trauer und die Enttäuschung über eine andere falsche Entscheidung mitträgt, weil er sich verantwortlich fühlt. Heute Morgen habe ich eine gute Nachricht für euch. Nicht ich, sondern der Text. Es ist wichtig, wenn du weinst, wenn du traurig bist in einer Situation, zu klären, welche Verantwortung hast du in diesem Moment? Was ist dein Part? Was ist deine Verantwortung in diesem Kontext, in dem du dich momentan befindest? Und wo ist Gott? Natürlich spricht Gott nicht so direkt zu dir und zu mir wie damals zu Samuel. Aber es ist wichtig, seine Stimme zu hören, deine Ohren zu öffnen und dir bewusst zu machen, dass es im Leben Situationen gibt, für die Gott und nur Gott allein die Verantwortung tragen kann. Ich weiß nicht, wo du momentan steckst. Ich weiß nicht, welche Fragen dich momentan beschäftigen. Auch wenn gewisse Dinge falsch gelaufen sind, weil du die Situation verbockt hast. 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1. Lehrt uns, dass wir die Verantwortung Gott abgeben können. Und das sollte Samuel wahrscheinlich mit 75 oder 80 Jahre alt lernen. Er sollte begreifen und verstehen, dass dieser Gott schließlich die letztendliche, danke dir, Verantwortung für die ganze Nation und für die Zukunft Israels in seiner Hand hat. Die Geschichte geht weiter. Gott spricht zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. In der hebräischen Sprache ist es ganz wichtig, auf die Verben zu achten. Im Prinzip die ganze Erzählung und alle wichtigen Botschaften in dem Alten Testament drehen sich um gewisse Verbformen. Die Substantive und die Nominative sind bedingt wichtig. Wichtig ist die Verbform. Und wenn in einem knappen, kurzen Satz mehrere Verbformen vorkommen, dann müssen wir immer aufhorchen. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Auf den ersten Blick ist das Wort Öl sehr wichtig. Und sicherlich ist das Wort, der Begriff Öl ist sehr wichtig in dem Teil des Textes. Nur die Verbe auffüllen und hingehen sind entscheidend an dieser Stelle. Was möchte der Text an dieser Stelle sagen? Samuel, wenn du jetzt nach Hause gehst und den Staub aus deinen Füßen einfach abgewaschen hast, musst du deinen Koffer nochmal packen. Die Geschichte mit Saul ist nicht das Ende deiner Reise. Das ist nur eine Zwischenstation. Die Reise, mein Lieber, geht weiter. Aber bevor ich dich auf diese Reise hinschicke, müssen wir zwei Dinge klären. Du sollst dein Horn mit Öl auffüllen und erst dann bist du in der Lage, hinzugehen. Wenn Gott zu Samuel sagt, du sollst dein Horn mit Öl auffüllen, heißt es, dass Samuel leer war. Samuels Horn. Und das nicht nur im buchstäblichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne. Das Horn war ein Symbol der Stärke in der damaligen Zeit. Das sind so diese kleinen Fläschchen, die die Propheten bei sich trugen, als sie jemanden als Priester oder als König salben sollten. Im Prinzip sagt Gott zu ihm: Samuel, ich sehe, dass du leer bist. Und dieser Zustand der Leere ist nicht gut. Das tut dir nicht gut. Und solange du leer bist, kannst du nur weinen und weinen und weinen, dich bemitleiden und permanent dich in diese Spirale der Verzweiflung drehen. Irgendwann muss das aufhören. Wenn du noch 24 Stunden weinen möchtest, tu das. Aber versteh mich richtig, ich habe eine Aufgabe für dich. Und meine Gedanken sind größer als deine Gedanken. Bitte, hör auf mich zu. Fülle dein Horn mit Öl. Und erst dann bist du in der Lage, hinzugehen, da wo ich dich schicke. Das, was ich oft beobachte, und es ist bei mir nicht viel anders gewesen, wenn man leer ist, wenn Situationen in Leben kommen, die schwierig sind, es gibt Menschen, ich gehöre leider auch zu dieser Kategorie, die dazu neigen, diese schwierigen Momente durch Aktionismus auszugleichen. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde es versuchen zu erklären. Ich merke, dass ich am Ende meiner Möglichkeiten gekommen bin und statt dort innezuhalten und die ganze Situation von der Metaebene zu sehen, durchzuschnaufen, mich auszuschlafen, wenn es sein soll, und aufzutanken, sei es emotional, sei es körperlich, sei es geistlich, ich versuche irgendwie automatisch durch eine aktionistische Aktion, ja, durch Aktionismus, irgendwie weiterzukommen. Und ich merke dabei, ich verrenne mich dadurch. Gott spricht zu Samuel und sagt: Samuel, Bevor du hingehst, muss dein Herz, dein Horn, die müssen aufgefüllt werden. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Die Symbolik ist hier sehr klar und deutlich. Du brauchst keine neue Aktion, die wird kommen, früher oder später. Aber was du in erster Linie brauchst, ist Ruhe. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich lernen sollte und ich muss es immer noch lernen. Es gibt Menschen, die Schwierigkeiten haben, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Sie sind der Meinung, sie müssen alles unter Kontrolle haben. Ja? Sie sind der Meinung, sie müssen alles irgendwie koordinieren, kontrollieren. Und ihnen fehlt einfach diese bewusste Zeit der Ruhe, des Innehaltens, die Zeit für ein gutes Gespräch mit dem Ehepartner, ein ruhiges Gespräch, die Zeit für ein ausgedehntes Gebet oder für einen ausgedehnten Mittagsschlaf, wenn das möglich ist. Und ich möchte euch ermutigen, ich sage nochmal, ich weiß nicht, in welcher Situation ihr euch befindet. Nicht gönnt euch diese Momente, sondern sucht diese Momente ganz bewusst. Momente, wo euer Horn aufgefüllt werden kann mit der richtigen Substanz. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Und jetzt, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Und jetzt meine Frage an euch. Wann hat Gott David als König ausersehen? Als er gesehen hat, dass Samuel weint, sagt, oh, der Arme. Jetzt weint er, so reagiere ich als Vater, wenn meine Söhne weinen. Ja? So aus dem Stegreif muss ich mir was überlegen. Das Kind weint, ich muss mir etwas überlegen, damit das aufhört zu weinen. Nein, Gott hatte einen Plan für die Zukunft Israels, noch bevor Samuel angefangen hat zu weinen. Gott hat die Möglichkeit mit David schon jahrelang davor gesehen. Er hat dem Samuel nichts gesagt. Er hat seine Pläne noch nicht offenbart. Nur die Tatsache, dass Gott schweigt, und das ist mein Punkt, die Tatsache, dass manchmal Gott in meinem Leben schweigt, heißt es nicht, dass er keinen Plan für mein Leben hat. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Der Zug fuhr weiter, es war stockdunkel. Ich konnte nichts sehen, obwohl meine Mutter knappe 50 Zentimeter von, oder halber Meter, ein Meter von mir weg saß. Ich habe nichts gesehen. Und jetzt durch meine Kinder weiß ich es, wenn Kinder etwas nicht sehen, sie glauben auch, es ist auch nichts da. Zum Glück sind wir erwachsen. Und wir wissen, dass das nicht stimmt. Zumindest im normalen Leben. Im geistlichen Leben sieht es ein bisschen anders aus, manchmal. Und dann plötzlich spürte ich eine Hand. Und das war nicht die Hand der Pädagogin, sondern das war die Hand meines Vaters. Er war nicht sehr gut in Pädagogik, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er hatte andere Qualitäten. Und an dieser Stelle hatte seine beste Qualität zum Tragen gegeben, nämlich Sicherheit verleihen, einem Kind Sicherheit geben. Und da habe ich seine Hand gespürt und ich habe ihn nur leise flüstern in mein Ohr gehört, wie er mir sagte, keine Angst, das ist nur ein Tunnel. Irgendwann wird es wieder hell. Ich bin da, keine Angst. Seit diesem Moment, seit dieser Erfahrung sind wahrscheinlich 40 Jahre vergangen, mittlerweile so lange. Und ich fahre oft mit Zügen. Und auch die Züge in Deutschland fahren manchmal durch einen Tunnel. Mittlerweile weiß ich, egal wie lang der Tunnel ist, manchmal sind 10 Kilometer lang, irgendwann kommt das Licht am Ende des Tunnels. Was mir aber persönlich manchmal schwerer fällt, ist, wenn in meinem Privatleben die Tunnelmomente kommen. Und dann weint man eine Weile und irgendwann hört man auf und stellt sich die Frage, hey, was ist die Substanz, was mich wirklich momentan trägt? Was ist mein Ankerpunkt? Gibt es etwas, was mir wirklich Sicherheit in diesem Moment verleihen kann? Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Gott hat einen Plan und eine Lösung für die verzwicktesten Situationen in unserem Leben, auch wenn er manchmal schweigt eine Weile. Das Schweigen Gottes ist nicht immer darf nicht so verstanden werden, dass Gott nicht da ist. Nur weil ich jemanden nicht sehe in der Dunkelheit, heißt es nicht, dass die Person nicht da ist. Ich möchte euch Mut machen, auf das Licht zu warten. Die Hoffnung, die uns trägt, ist, dass es einen König auf uns wartet. Und dieser König ist der Nachfahre Davids. Und als Samuel ihn zum König gesalbt hat, er konnte in die Zukunft nicht hineinschauen. Nur Gott konnte das. Samuel hat nicht nur einen kleinen Hirtenjungen zum König gesalbt, sondern er hat der Ur-Ur-Großvater von Jesus Christus in diese Position hineingebracht. Und dank Jesus Christus dürfen wir heute hier sitzen. Im Prinzip sind wir alle verwandt, geistlich verwandt, mit diesem alten, weinenden Propheten Samuel. Und das gibt mir Mut. Das gibt mir Mut und Hoffnung, dass es eine Stelle gibt, dass es einen Ort gibt, dass es eine Person gibt in diesem Universum, die für mich da ist. Auch wenn ich mitten in dem Tunnel meines Lebens bin. Mit diesen Gedanken möchte ich mich heute von euch verabschieden, euch Gottes Segen wünschen, viel Kraft und mehr Licht in eurem Leben. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir unterwegs nach Hause sind mit dir als unser Begleiter und Beschützer. Wir danken dir für die Lichtblicke in unserem Leben, für die Hoffnung, die du uns schenkst, auch wenn wir diese Hoffnung mit tränenüberströmten Augen sehen. Ich bitte dich, dass du unser Herz erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit der Zuversicht über deine Gegenwart in unserem Leben. Und großer Gott, öffne bitte unsere Herzen, öffne unsere Gedanken für das, was du uns sagen möchtest, vor allem in schwierigen Momenten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Bitte schenk uns Hoffnung, schenk uns Glauben, Zuversicht und Licht. Das Licht deiner Liebe. In deinem Namen. Amen.